Ja, liebe Geschwister, die Predigt heute steht in Jeremia 38, unser Predigttext. Und es geht um das Thema Jeremia in der Zisterne und wie er gerettet wurde. Und wir hören auf das Kapitel Jeremia 38. Es hörten aber Shephatja, der Sohn Mattans, und Gedalja, der Sohn Paschurs, und Juchal, der Sohn Schelemjas, und Paschur, der Sohn Malkias, die Worte, die Jeremia zu allem Volk redete. So spricht der Herr: Wer in dieser Stadt bleibt, der wird durch Schwert, Hunger und Pest sterben müssen. Wer aber hinausgeht zu den Chaldäern, der soll am Leben bleiben und wird sein Leben wie eine Beute davonbringen. Denn so spricht der Herr: Diese Stadt soll übergeben werden dem Heer des Königs von Babel, und es soll sie einnehmen. Da sprachen die Oberen zum König: Lass doch diesen Mann töten, denn auf diese Weise nimmt er den Kriegsleuten, die noch übrig sind in dieser Stadt, den Mut, desgleichen dem ganzen Volk, weil er solche Worte zu ihnen sagt. Denn der Mann sucht nicht, was diesem Volk zum Heil, sondern was zum Unheil dient. Der König Zedekia sprach: Siehe, er ist in euren Händen, denn der König vermag nichts wider euch. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne Malkias, des Königssohnes, die im Wachthof war, und ließen ihn an Seilen hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Als aber Ebed-Melech, der Mohr, ein Kämmerer in des Königs Haus, hörte, dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte und der König gerade im Benjamin-Tor saß, da ging Ebed-Melech aus des Königs Haus und redete mit dem König und sprach: Mein Herr und König, diese Männer handeln übel an dem Propheten Jeremia, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Dort muss er vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Da befahl der König Ebed-Melech dem Mohren: Nimm von hier drei Männer mit dir und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne, ehe er stirbt. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging in des Königs Haus in die Kleiderkammer und nahm dort zerrissene alte Lumpen und ließ sie an einem Seil hinab zu Jeremia in die Zisterne. Und Ebed-Melech, der Mohr, sprach zu Jeremia: Lege diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln um das Seil. Und Jeremia tat es. Und sie zogen Jeremia herauf aus der Zisterne an den Stricken. Und so blieb Jeremia im Wachthof. Ja, wir wollen uns mit folgenden Themen beschäftigen. Wir haben einmal einen Ruf in die Entscheidung, das ist das Erste. Dann haben wir die Ablehnung der Wahrheit, das ist das Zweite. Das Dritte ist die Verfolgung des Propheten. Das Vierte, der Schrei aus der Tiefe. Und dann das Fünfte, der von Gott gesandte Retter. Weil das fünf Punkte sind und fünf kann man sich schwer merken, nochmal. Der Ruf in die Entscheidung, die Ablehnung der Wahrheit, die Verfolgung des Propheten, der Schrei aus der Tiefe und der von Gott gesandte Retter. Als Erstes haben wir den Ruf in die Entscheidung. Im Jahr 597 vor Christus hatte König Nebukadnezar Jerusalem belagert und König Jojakin realisierte, dass es schlau ist, aufzugeben, sich zu ergeben, Hände hoch und rauszugehen aus der Stadt, zu sagen: Hier, binde meine Hände und führe mich nach Babylon. Das war Jojakin und das war klug. Das war klug, denn so durfte er leben und überleben und eines Tages kam er selbst aus dem Gefängnis heraus. 18 Jahre war der König damals und den Rest seines Lebens hat er in Babylon verbracht. Nach ihm kam ein anderer König, Der letzte König von Juda, das war Zedekia. Und Zedekia war von anderem Holz geschnitzt und der hat gesagt, wir geben niemals auf. Wir bieten diesem König Nebukadnezar bis zum bitteren Ende die Stirn, komme, was da wolle, Haltebefehl. Es wird nichts preisgegeben, kein Meter und wir geben auf keinen Fall auf. Und dieser König Zedekia mit all seiner Verstocktheit und auch Bosheit, die er hatte, war sozusagen dann in den letzten 11 Jahren das Gegenstück zu Jeremia. Jeremia musste predigen und der König in der damaligen Zeit, in den letzten 11 Jahren vor dem totalen Untergang, der totalen Zerstörung Jerusalems, der totalen Zerstörung des Tempels, das war Zedekia. Die Belagerung Jerusalems durch das babylonische Heer dauerte ganze 1,5 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen, 1,5 Jahre Belagerung. Bedenken wir nur, die Belagerung Jerichos hat 1 Woche gedauert. Da war aber auch eine andere Macht dahinter. Da hatte Gott nämlich die Hände im Spiel. Dadurch hat das nur 1 Woche gedauert. Die haben hier Jerusalem 1,5 Jahre belagert. Was das bedeutet für die Leute in der Stadt, können wir uns alle vorstellen. Die waren am Ende komplett ausgehungert. Das waren Striche in der Landschaft, die da noch rumliefen. Das war wirklich ganz brutal. 1,5 Jahre ein Heer vor den Toren der Stadt, die keinen rein oder rausgelassen haben, kein Essen, kein Trinken. Und wir hören das hier in dem Text, die Zisterne im Wachthof, im Königspalast, in dem Bereich des Königspalastes, leer. Selbst der König hatte kein ordentliches Wasser mehr. Und nun geschah in dieser Zeit etwas Unerwartetes. Auf einmal heißt es, da draußen ist Bewegung. Die packen ein. Die Babylonier packen ein. Wir sehen, wie Zelte abgebaut werden, wie die auf einmal Kolonnen bilden und weg von der Stadt ziehen. Das gibt's ja nicht. Was ist da los? Und dann haben die gedacht, das ist ja so wie zu Zeiten der Assyrer. Da gab es das nämlich auch schon mal. Da hat der König Hiskia gebetet, wir erinnern uns vielleicht. Und dann hatte er gebetet vor dem Herrn, war in den Tempel gegangen und auf einmal werden 185.000 Assyrer durch einen Todesengel geschlagen im Heer und dann ist der assyrische König abgezogen. Ein Wunder, das wussten die alle in Jerusalem und klammheimlich haben die gehofft, sowas passiert wieder. Und jetzt auf einmal Bewegung bei den Babyloniern, die konnten das von der Stadtmauer aus sehen, ey, was geht da ab? Die wollen ja auf einmal wegziehen. Ist da wohl wieder ein Wunder passiert? Hoffnungsschimmer keimte auf. Und in diese Situation hinein geht der Jeremia aus der Stadt heraus und wird gefangen genommen, weil man sagt, du willst zu den Feinden überlaufen. Jeremia sagt, Entschuldigung, will ich gar nicht. Dann haben sie ihn trotzdem festgenommen, der war ja sowieso Feind Nummer 1. Und dann kam der in eine Zisterne, aber noch nicht in die Zisterne, von der wir hier sprechen, sondern er kam in eine andere Zisterne, eine trockengelegte Zisterne. Dort war er längere Zeit, wird dort rausgeholt wieder. Und der Mann ließ sich nicht beirren. Der hat sofort wieder weiter gepredigt und sagt dann diese Worte. So spricht der Herr, wer in dieser Stadt bleibt, der wird durch Schwert, Hunger und Pest sterben müssen. Wer aber hinausgeht zu den Chaldäern, der soll am Leben bleiben und wird sein Leben wie eine Beute davonbringen. Denn so spricht der Herr, diese Stadt soll übergeben werden dem Heer des Königs von Babel und es soll sie einnehmen. Und tatsächlich stellte es sich heraus, diese Abzugsbewegungen, das war nur eine kurzfristige Geschichte, weil die Babylonier einmal ausrücken mussten, um dem ägyptischen Pharao einen auf die Nase zu geben. Der war nämlich aus Ägypten gekommen und wollte die Israeliten unterstützen oder die Juden unterstützen und entlasten. Die Babylonier waren aber so mächtig, dass die einmal nur rausgezogen sind, haben dem Pharao eine draufgegeben und der ist sofort wieder zurück nach Ägypten und hat gesagt, okay, mit denen ist nicht gut Kirschen essen, keine Chance. Damit waren die in Jerusalem wieder mit dem Heer der Babylonier konfrontiert. Die zogen wieder auf Und das Ganze war wie vorher. Und Jeremia stellt sich hin und sagt, Leute, habt ihr es doch endlich begriffen? Diese Stadt wird eingenommen werden. Gott hat es euch in aller Deutlichkeit gesagt. Es wird so kommen und nicht anders. Und deshalb stelle ich euch jetzt in die Entscheidung. Wer sein Leben davontragen will, der geht raus vor die Stadt. Und er ergibt sich den Babyloniern. Der macht es so wie Joachim. Der hat es nämlich richtig gemacht. Und wer Schwert, Hunger, Pest und Tod wählen will, der bleibt in der Stadt. Ihr habt die Wahl. Macht es so oder so. Verlass die Stadt, dann wirst du leben. Bleibe in der Stadt, dann wirst du sterben. Das war die Botschaft, die Jeremia an das Volk richten musste. Das war letztlich die Botschaft schon der letzten 40 Jahre, kann man sagen. Er hat gesagt, ihr werdet in die Hände der Babylonier gegeben werden, wenn ihr nicht Buße tut. Aber das wollte halt keiner hören. Man wollte nicht hören die Botschaft von Sünde und Umkehr. Man wollte fest auf dem Wege bleiben, den man einmal eingeschlagen hatte. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Da sind wir schon wieder mitten in unserer Zeit. Ja, man kann den Leuten noch so viel davon sagen, dass das Sünde ist und dass das ins Verderben führt, aber sie kehren nicht um, sie wollen nicht. Sie sind fest auf dem bösen Wege und bleiben da drauf. Und Gottes Wort stellt uns immer wieder in die Entscheidung, damals und heute. Adam und Eva, da fängt es schon an. Ich lege dir dieses Wort hin. Lässt du diesen Baum in Ruhe, wirst du leben. Nimmst du die Frucht, wirst du sterben. Das ist das Wort, du bist in die Entscheidung gestellt. Israel. Israel bekommt den Bund am Sinai, kriegt das Wort Gottes und Gott sagt, wähle das Wort und du wählst das Leben. Lehnst du das Wort ab, wählst du den Tod, wählst du den Fluch, wählst du das Verderben. Und es ist heute nicht anders. Kehr um und glaub an das Evangelium. Nimm Jesus Christus an als deinen Herrn und Heiland. Dann ist deine Sünde vergeben. Dann ist der Fluch getragen. Er stirbt am Kreuz für dich. Wenn du das ablehnst, wählst du das Gericht, wählst du den Tod, wählst du die Hölle. Sagen wir es in aller Deutlichkeit, du wählst die Hölle, wenn du Jesus ablehnst. Jesus sagt es am Ende der Bergpredigt ganz deutlich, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und dann kommt der Platzregen und der Wind und das Wasser und das Haus bleibt stehen. Und der andere Mann, der Törichte, der die Worte hört und sie ablehnt, der hat auf Sand gebaut und der geht unter und zwar nicht nur in diesem Leben, sondern vor allem im ewigen Leben. Bleibt im ewigen Tod. Oder Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Es geht also durch die Geschichte immer wieder das Gleiche. Das Wort Gottes richtet sich an den Menschen und es stellt uns in die Entscheidung. Leben oder Tod? Segen oder Fluch? Alleine bleiben ohne Gott und in der Hölle landen oder Jesus wählen und in den Himmel kommen? Das ist immer wieder die Entscheidung, in der wir stehen. Und deshalb ist der erste Gedanke einfach nur, auch heute werde ich wieder in die Entscheidung gestellt, auch morgen werde ich wieder in die Entscheidung gestellt, folge ich dem Wort Gottes oder folge ich meinen Gedanken? Und das ist etwas, was täglich abgeht hier oben. Auch morgen früh, wenn wir aufstehen, bist du gleich in die Entscheidung gestellt. Willst du dich gleich an deinen Sorgen und deinen Negativgedanken und all dem, den Sünden, die da aufsteigen, willst du dich daran festhalten? Oder sagst du dir, nein, ich halte mich an das Wort Gottes. Ich bin wieder neu in die Entscheidung gestellt. Und ich wähle das Leben, ich wähle sein Wort, ich wähle die Begegnung mit ihm. Und das wollen wir tun. Wir wollen uns in die Entscheidung rufen lassen und wir wollen das Leben wählen. Wie das hier in Jerusalem nur einige wenige taten und um solche geht es hier heute. Da war ein Jeremia und da waren noch andere die sich für das Wort Gottes entschieden haben. Es waren wenige, aber es gab sie. Und das soll uns Mut machen, uns genauso in die Entscheidung rufen zu lassen und das Wort zu wählen in unserer Zeit, Jesus zu wählen und sein Wort in unserer Zeit. Das ist der erste Gedanke, in die Entscheidung gestellt. Der zweite Gedanke ist die Ablehnung der Wahrheit. Das ist ja der Wahnsinn, ja? Sobald Gott seinen Mund auftut und etwas in unsere Welt hineingibt, kommt sofort Widerstand. Kommen sofort Mächte, die aufstehen, und zwar ganz oben angesiedelte Mächte, die aufstehen und sich gegen das Wort Gottes stellen und alles machen werden, um dieses Wort kaputt zu machen und zu reden und in Misskredit zu bringen, zu verleumden. Und auch hier ist es so, Jeremia redet und auf allerhöchster Ebene entsteht Widerstand. Also man kann sozusagen auf politisch ministerialer höchster Ebene, das sind die Großen des Königs, die sich hier verbinden. Die Namen werden hier genannt: Shephatja, der Sohn Mattans, Gedalia, der Sohn Paschurs, Juchal, der Sohn Schelemjas, Paschur, der Sohn Malkias. Das war die Elite Jerusalems. Also wir sind in Berlin, ganz oben angesiedelt, also Führungsschicht. Die hören das, was Jeremia sagt, geht gar nicht. Der Mann muss weg. Das war die Reaktion. Man hat von diesen Männern, einigen dieser Männer, Siegel gefunden bei Ausgrabung. Man hat so kleine Siegel, mit denen man Gefäße versiegelt hat oder Dokumente versiegelt hat, hat man genau die Namen, und zwar genauso wie es hier steht, Shephatja, der Sohn Mattans, Gedalia, der Sohn Paschurs, genau diesen Namen hat man gefunden im Regierungsbezirk. Also diese Leute hier, ich sage das nur nebenbei, ihr wisst das, das sind keine Märchenfiguren, sondern die haben wirklich gelebt. Kann man heute noch Belege dafür finden im Schutt, im Untergrund von Jerusalem. Aber das nur nebenbei. Diese Leute hören das Wort Gottes und sofort gehen sie dagegen vor. Warum? Sie haben ja auch einen ganz praktischen, machtpolitischen Hintergrund. Was macht denn der Jeremia da? Der stellt sich in die Stadt Jerusalem, die seit anderthalb Jahren belagert wird oder seit etwas über einem Jahr. Und jetzt stellt er sich dahin und sagt, Leute, gebt auf. Legt eure Waffen nieder. Flüchtet durch die Stadttore auf die Seite der Babylonier. Also, wir wissen aus unserer eigenen Geschichte, und das ist noch gar nicht so lange her, wir denken an die Zeit von 1939 bis 1945, was ist mit denen passiert, die das gemacht haben in unserem Land? Was hat man gemacht?
Aufgehängt.
Man hat die aufgehängt, man hat den Kopf abgeschlagen. In Deutschland vor gerade mal 80 Jahren. Da könnt ihr euch vorstellen, was da los war, wenn solche Leute gesagt haben, lauft zum Feind über. Das war Hochverrat. Da war es dein Mann des Todes. Deswegen haben die natürlich gesagt, hier, der demoralisiert das Volk, der demoralisiert die Soldaten, geht gar nicht, der Mann muss weg. Und genau das wird hier gesagt. Da sprachen die Oberen zum König, lass doch diesen Mann töten, denn auf diese Weise nimmt er den Kriegsleuten, die noch übrig sind in dieser Stadt, den Mut. Desgleichen im ganzen Volk. Also er nimmt ihnen die Motivation, überhaupt noch zu kämpfen und sich zu verteidigen. Und dann heißt es ganz fies, er sucht nicht das Heil, sondern das, was zum Unheil dient. Und damit kehren sie die Wirklichkeit genau um. Sie sagen genau das Gegenteil, denn Jeremia sagt, die einzige Chance, dass ihr dieses Grausame überlegt, was da kommt, ist, wenn ihr jetzt aufgebt, wenn ihr jetzt überlauft zu den Babyloniern. Denn das, was kommt, das sehe ich und ich will euch davor warnen. Und diese Machtpolitiker, die drehen das um und sagen, er will Unheil für das Volk. Das ist genau das Gegenteil. Und die Geschichte hat ihm recht gegeben, dem Jeremia, weil dann alle, die versucht haben, Jerusalem zu halten, so grausam gemetzelt wurden und dann die übrig geblieben sind, deportiert wurden, dass er am Ende Recht gehabt hat und sich herausgestellt hat, nein, Jeremia hat das gesucht, was zum Heil dient und nicht zum Unheil. Genau das Gegenteil von dem, was sie hier sagen. Die Ablehnung der Wahrheit. Es ist bis heute so, die Wahrheit wird abgelehnt. Und das stellen wir auch immer mehr fest, auch in unserer Arbeit im Gemeindehilfsbund, dass Dinge, die wir sagen, ganz einfach abgelehnt werden. Ja, bestimmte Aussagen, die wir machen, abgelehnt werden, wenn wir sagen, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann stoßen wir da schon auf Widerstand, weil da gesagt wird, nein, man kann den anderen Religionen nicht einfach ihren Heilsweg absprechen und sich über die anderen Religionen erhöhen. Was wir tun, ist sozusagen zum Unheil für das Volk, weil wir die Religionen auseinandertreiben und wir spalten. Ja, dabei suchen wir das Heil, weil wir sagen, auch der Moslem braucht Jesus, braucht doch Sündenvergebung. Aber in seiner Religion gibt es keine Sündenvergebung. Nur Jesus kann ja Sünden vergeben. Also die Wahrheit wird wieder verkehrt und sie wird wieder abgelehnt. Und so weit sind wir noch nicht, dass gesagt wird, tötet sie. Aber wir haben es im Gebet schon gehört, wenn es um die verfolgten Christen in islamischen Ländern geht, da kann es Kopf und Kragen kosten, wenn man diese Wahrheit ausspricht. Und wir wissen nicht, wo wir in diesem Land in 20 oder 30 Jahren sein werden. Wenn wir an unsere Kinder und Enkelkinder denken, wissen wir nicht, ob die in 20 Jahren hier noch deutlich die Wahrheit sagen können in diesem Land. Und sagen können, dass nur Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Also die Wahrheit steht immer in der Gefahr, abgelehnt zu werden in allen Bereichen. Und damit müssen wir auch rechnen, wenn wir mit unserem Nachbarn sprechen, wenn wir mit unserem Arbeitskollegen sprechen, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind und ihnen von Jesus weitersagen wollen, dann müssen wir damit rechnen, dass die Wahrheit auch abgelehnt wird. Aber das gehört dazu. Damit müssen wir rechnen. Jetzt kommt das Dritte. Auf die Ablehnung der Wahrheit folgt die Verfolgung des Propheten. Man könnte ja meinen, das reicht. Jeremia, sei still, das, was du sagst, ist falsch, sei still. Nein, sie wollen ihn auch beseitigen. Sie wollen den Träger der Wahrheit, sie wollen den Verkündiger der Wahrheit auch wirklich töten. Und das führt nun dazu, dass Jeremia ein weiteres Mal in eine Zisterne kommt. Doch diesmal ist es richtig schlimm, weil er in eine Zisterne kommt im Wachthof. Und in dieser Zisterne war Wasser drin. Jetzt wegen der Belagerung ist kein Wasser mehr drin. Aber die Reste, der Schlamm und der Dreck steht da meterhoch drin. Und er wird da reingelassen, an Seilen hinuntergelassen und versinkt in diesen Bodensatz, der sicherlich wegen der Belagerung keine Pflege ist, so eine Zisterne dann in einem rotten Zustand. Dann kommen die Ratten da rein und was weiß ich, was da alles an Ungeziefer drin war, höchst gefährlich in so einem Ort zu sein. Und dann haben sie, was wir auch lesen können, nicht in diesem Abschnitt, aber dann in den Klageliedern, sie haben von oben Steine auf ihn herabgeschmissen, sodass er von oben noch verspottet wurde und mit Steinen beworfen. Und da stellt man sich vor, man kriegt einmal so einen Stein an den Kopf, dann sinkst du in den Schlamm und dann bist du tot. Die wollten den wirklich umbringen da unten. Das war das Ziel. In Jeremia, in den Klageliedern Kapitel 3, in den Versen 52 folgende können wir das nachlesen. Meine Feinde haben mich ohne Grund gejagt wie einen Vogel. Sie haben mein Leben in der Grube zunichte gemacht und Steine auf mich geworfen. Wasser hat mein Haupt überschwemmt, also ich denke mal dieser Schlamm, dieses Schlammwasser. Da sprach ich, nun bin ich verloren. Wie grausam haben sie den Propheten da versucht zu Tode zu bringen. Und als ich das so nochmal durchdacht habe und überlegt habe, wie das mit dem Propheten Jeremia damals war, dann wurde mir klar, er ist damit ein Bild auf Jesus, der ja auch die Wahrheit in sich trug, ja selber die Wahrheit ist. Und nun verkündigt er die Wahrheit, er stellt in die Entscheidung, er ruft zurück zu Gott, zur Umkehr zu sich selbst und er tut Gutes, er heilt, er sucht das Heil der Menschen. Und was machen die Pharisäer? Sie setzen sich zusammen, sie rotten sich zusammen und überlegen, wie können wir diesen Mann töten? Man begreift das ja gar nicht, ja? Da macht Jesus nur Gutes und was suchen sie? Seinen Tod. Johannes 11, 53, nach der Auferweckung des Lazarus, von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Also genau wie bei Jeremia damals, jetzt Jesus, sie wollen ihn töten. Und damit ist für mich Jeremia so ein Bild auf Jesus hin, eine Vorschattung auf Jesus hin. Und das bedeutet, dass die Jesus nachfolgen, genauso wie Jeremia immer damit rechnen müssen, dass auch sie Verfolgung erleiden. Das gehört zur Nachfolge mit dazu. Matthäus 5, die Verse 11 und 12. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und in Klammern Steine auf euch werfen. Und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also eine Jeremia als Beispiel. Ja, aber auch uns kann es so gehen. Wir müssen damit rechnen. Und wir wollen an diesem Punkt in der Predigt auch wieder an die denken, die heute in Pakistan oder im Iran oder in Nordkorea oder in Nigeria genau das erleben. Das ist für die eine Realität. Asia Bibi ist, Gott sei es gedankt, durch viele Gebete und durch Gottes Gnade freigekommen aus der Todeszelle in Pakistan, durfte nach Kanada ausreisen nach 10 Jahren oder 11 Jahren im Gefängnis in der Todeszelle. Aber da ist sofort eine neue Christin drin. Wieder eine Christin, genau in der Todeszelle, mit genau der gleichen Geschichte, dass sie angeblich einen Moslem beleidigt hat, wegen des Propheten Mohammed. Na? Also, und das ist in Pakistan nicht nur ein Fall, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Fällen. Da redet jetzt keiner drüber, aber das ist deren Realität. Vergessen wir unsere Geschwister nicht, die solches durchmachen müssen, die so in die Grube geworfen werden wie Jeremia. Und wer ist da, der sie rauszieht? Beten wir für sie, denken wir an sie, vergessen wir sie nicht. Rechnen wir also auch mit Verfolgung und übersehen nicht, wo heute Verfolgung stattfindet. Jetzt kommt das vierte, der Schrei aus der Tiefe. Wir lesen hier ja nichts über das, was Jeremia jetzt dort unten in der Grube tut. Aber wir lesen es in den Klageliedern, was er da unten in der Grube tut. Und man kriegt so ein richtig frohes Herz, weil man merkt, ja, das ist mein Bruder, dieser Mann. Was macht er in der Not? Der schreit zu Gott. Das ist die Reaktion des Glaubenden. In der Not schreit er zu Gott. Jeremia Klagelieder 3 ab Vers 52. Meine Feinde haben mich ohne Grund gejagt wie einen Vogel, das haben wir schon gehört. Sie haben mein Leben in der Grube zunichte gemacht, Steine auf mich geworfen, Wasser hat mein Haupt überschwemmt. Da sprach ich, nun bin ich verloren. Aber dabei blieb er nicht stehen, sondern ich rief aber deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube. Und du erhörtest meine Stimme. Verbirg deine Ohren nicht vor meinem Seufzen und Schreien. Das hat er da unten gerufen, in diesem Schlammloch, in diesem Drecksloch, die Steine von oben. Und er schreit zum Herrn, höre mich, erhöre mich in meiner Not. Verbirg deine Ohren nicht, schließe sie nicht vor meinem Schreien. Rette mich hier raus. Und dann erlebt der Prophet etwas ganz Gewaltiges. Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief und sprachst, fürchte dich nicht. Und das müssen wir mal bedenken, der Jeremia hat das ja immer wieder erlebt, dass Gott ganz direkt in sein Leben hineingesprochen hat. Das heißt, er hat ihn richtig gehört. Denn die ganzen Sachen, die er predigen muss, sind alles Dinge, die er vorher gehört hat. Also etwas anders als bei uns. Der hat gehört und hat aufschreiben müssen und verkündigen müssen. Und hier hat er das jetzt erlebt, wie Gott ihm ganz direkt zuspricht, fürchte dich nicht. Du siehst, Herr, wie mir Unrecht geschieht, hilf mir zu meinem Recht. Du siehst, wie sie Rache üben wollen und kennst alle ihre Gedanken gegen mich, Herr. Du hörst ihr Schmähen und alle ihre Anschläge gegen mich, die Reden meiner Widersacher und ihr Geschwätz über mich den ganzen Tag. Sieh doch, ob sie sitzen oder aufstehen, singen sie über mich Spottlieder. Vergilt ihnen, Herr, wie sie verdient haben. Lass ihnen das Herz verstockt werden. Lass sie deinen Fluch fühlen. Verfolge sie mit Grimm und vertilge sie unter dem Himmel des Herrn. Das wird dann alles erfüllt durch die Babylonier. Also all das, was er da zu Gott redet, wird alles erfüllt durch die Babylonier. Aber wir sehen an dieser Geschichte hier, der Herr lässt die Seinen nicht im Stich. Denn jetzt bekommt er die Zusage Gottes, fürchte dich nicht, ich werde dich erretten, steht ganz am Anfang des Dienstes des Jeremia, fürchte dich nicht, ich werde dich erretten gegen alle deine Widersacher. Und Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Wort. Und das gilt auch uns. Auch dir gilt das. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit, sagt Gott in Jesaja 41, Vers 10. Was immer deine Not, was immer deine Last, wo immer du in der Grube sitzt, da darfst du wissen, Gott hört dein Schreien. Gott hört dein Rufen. Gott sieht dich in deiner Not an. Er vergisst dich nicht. Wenn er selbst den Jeremia da unten in dem Schlammloch gesehen hat, dann sieht er auch dich. Wenn du zu Hause, vielleicht alleine, in deinem Zimmer bist, und die Tränen rollen und du schreist zu deinem Gott im Gebet oder du kniest vor ihm nieder und sagst, Herr, du siehst die ganze Not meines Herzens, du siehst die ganze Not meines Lebens. Ich rufe zu dir, hörst du mich? Dann kann ich dir sagen, er hört dich. Das kann ich dir so zusprechen, das ist wahr, er hört dich. Und er hat gute Gedanken über dein Leben. Und er hat ein Ziel, er hat einen Plan und er hat Mittel und Wege zu helfen und einzugreifen. Er lässt die Seinen nicht im Stich. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Was für ein wunderbares Wort, das kannte der Jeremia auch. Und jetzt erlebt Jeremia das ist jetzt der fünfte und letzte Punkt, der von Gott gesandte Retter, dass Gott eingreift und zwar ganz massiv, ganz direkt und ganz unmittelbar, beziehungsweise mittelbar durch einen Mittler, durch einen Helfer, durch einen Retter, den Gott jetzt bereit macht. Und da sehen wir einfach, Gott hat Mittel und Wege, ja, die sich kein Mensch ausdenken kann. Jetzt gibt es da in der Führungsschicht Jerusalems nicht nur solche geifernden Machtpolitiker, sondern da gibt es auch einen nachdenklichen Mann, der auf das Wort Gottes gehört hat und schon länger, der sich seine Gedanken gemacht hat und das mit dem Jeremia verfolgt hat in den letzten Jahren und gesehen hat, was der gesagt hat, das ist doch alles eingetreten. Alles, was der in den letzten Jahren gesagt hat, ist passiert. Ich kann mich nicht gegen diesen Mann stellen. Und wenn jetzt da diese anderen Mächtigen den fertig machen, umbringen wollen, hey, da muss ich doch eingreifen. Und wenn es mich selber das Leben kostet, weil die dann auch mir an den Karren fahren wollen, weil die dann merken, ich bin ja auf der Seite des Losers, des Verräters, dann muss ich mich jetzt entscheiden. Gehe ich zum König und lege ein Wort für den ein? Für den, den sie alle umbringen wollen? Mache ich das wirklich? Und dieser Ebed-Melech, das heißt der Diener des Königs, heißt dieser Ausdruck, dieser Ebed-Melech, ein Afrikaner, ein Dunkler, ein Schwarzer, ein Kuschita, so heißt es eigentlich in der Luther-Übersetzung, heißt es der Moor. Der Moor, es ist ein Kuschita, so steht es dort im Hebräischen. Ein Kuschita war einer aus dem Sudan, ein Nordsudanese, würden wir heute sagen. So ein Schwarzer, wie sie jetzt hier durch die Flüchtlingsgeschichte überall auch in Niedersachsen herumlaufen. So einer war das. Und der hat jetzt die Worte Gottes verinnerlicht und hat diesen Worten Vertrauen geschenkt. Und auf Gottes Wort hin geht er jetzt zum König und sagt, hier passiert Unrecht. Dieser Jeremia, der muss da raus. Und der König ist eine Fahne im Wind. Der dreht sich so und der dreht sich so. Ne? Wirklich, der war, kannst du vergessen, aber der sagt jetzt, okay, mach das. Eben hat er so geredet, jetzt hat er so geredet. Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So, und dann darf der Ebed-Melech mit einigen anderen Leuten da Sachen runterlassen, was der sich dann da, die Tücher, die er sich dann unter die Achseln bindet, damit das nicht, die Seile nicht so reißen, und dann wird er hochgezogen aus dem Todesloch und er darf in den Wachthof. Ebed-Melech, das ist der Retter, den Gott jetzt bereit macht. Dieser Mann ist eine Gebetserhörung. Dieser Mann ist Gottes Gebetserhörung für den Jeremia in der Grube. Und das ist für mich einfach ermutigend zu sagen und für euch, Gott hat Mittel und Wege, Leute zu erwecken, Dinge zu ändern, Situationen zu führen, dass es auch eine Antwort für uns gibt. Und für mich ist dieser Ebed-Melech ein Bild für den Knecht Gottes. Nicht nur der Knecht des Königs, sondern Jesus ist der Knecht Gottes, der uns aus der Grube zieht. Also der Ebed-Melech wird für mich wie so eine Jesusgestalt, ja, der uns aus der Grube zieht. Und wenn wir uns das überlegen, dann sitzen wir eigentlich alle in so einer grausigen Grube als Menschen. Wir sind alle in Sünde und Schuld verstrickt. Wir sind alle in der grausigen Grube gefangen. Wir sind alle des Todes, wir sind alle des Verderbens. Und kommen alleine aus diesem dunklen Schlammloch nicht wieder raus. Das ist unsere Situation als Menschen. Das hat Bruder Teufert im Psalm 40 uns vorgelesen, wo David sagt, ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir, er hörte mein Schreien, er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm. Und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Haben wir das nicht alle erlebt? Jeder auf seine Weise? Ist das nicht wunderbar? Wir haben das alle erlebt, dass er uns herausgezogen hat aus der grausigen Grube. Da können wir dankbar sein. Und das möchte ich uns mitgeben in diesen Abend, in diese Woche, dass wir einfach ganz dankbar in die Woche gehen und sagen, er hat mich aus der grausigen Grube herausgezogen. Ich trete auf sicheren und festen Grund und das für alle Ewigkeit. Komme, was da wolle. Dieser Grund ist fest, auf dem ich stehe, Jesus. Der hat mich aus der grausigen Grube herausgezogen. Jetzt kann ich sicher gehen und habe einen sicheren Weg, sogar durch Grab, Not und Tod auf die andere Seite, einen sicheren Weg. Das hat Jesus für uns getan. Danke, Herr Jesus, dass du unser Ebed-Melech bist, dass du unser Knecht Gottes bist, der uns herausgezogen hat aus der grausigen Grube. Halleluja. Aber wir wollen uns ganz zum Schluss noch etwas anderes fragen. Für wen kann ich denn ein Ebed-Melech sein? Wo sind denn um mich herum jetzt Menschen in der Grube gefangen? Und für wen möchte Gott mich senden als so einen Ebed-Melech, der die Seile runterlässt und die Lumpen und sagt, komm, ich zieh dich raus. Greif das Seil heißt Jesus, das heißt das Evangelium. Ich lasse das Seil runter. Und da muss Gott uns geöffnete Augen schenken für die, die in der Grube stecken. Dass wir echt offene Augen haben, da sind die Nachbarn, da ist der und der und der und überall sind sie. Und wir laufen so an ihnen vorbei und uns wird gar nicht bewusst, in was für Gruben die eigentlich drinstecken. Möge uns der Herr die Augen öffnen dafür, dass wir sehen, wo einer in der Grube steckt und dass er uns dann dahin schickt. Beten wir so. Herr, ich will bereit sein. Ich will so ein Ebed-Melech sein, den du senden kannst. Auch wenn ich nicht so eine schöne dunkle Hautfarbe habe. Aber das Herz auf dem rechten Fleck und nach oben hin, dass ich höre, Herr, da willst du mich hinsenden. Und da ist jemand in der Not und da sitzt jemand in der Grube. Herr, gebrauche mich in dieser Zeit, dass auch ich Leute aus der Grube ziehen kann, damit sie in Ewigkeit bei dir sind. Ein letztes noch zu Ebed-Melech. Gott hat ihn belohnt. Gott hat diesen Mann dafür belohnt, dass er Gott vertraut hat und dass er dem Wort Gottes vertraut hat. Hören wir das im nachfolgenden Kapitel in Jeremia 39. Da heißt es ab Vers 16, geh hin und sage zu dem Kuschita Ebed-Melech, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Siehe, ich will meine Worte kommen lassen über diese Stadt zum Unheil und nicht zum Heil. Und du sollst es sehen zur selben Zeit, aber dich will ich erretten zur selben Zeit, spricht der Herr. Und du sollst den Leuten nicht ausgeliefert werden, vor denen du dich fürchtest. Der hatte auch Angst. Denn ich will dich entrinnen lassen, dass du nicht durchs Schwert fällst, sondern du sollst dein Leben wie eine Beute davonbringen, weil du mir vertraut hast, spricht der Herr. Herr, mach mich zu solch einem Ebed-Melech, der dir vertraut und der anderen das Seil runterlässt, das Seil des Evangeliums, das Seil des guten Wortes Gottes. 5 Punkte. Der Ruf in die Entscheidung, die Ablehnung der Wahrheit, die Verfolgung des Propheten, der Schrei aus der Tiefe und der von Gott gesandte Retter. Amen.